NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute. 21. April 753 vor Christus. Romulus gründet, nach der Legende, die Stadt Rom.
Jeder Schüler kennt den alten Spruch.
753, Rom kroch aus dem Ei.
Aber wer weiß, warum ausgerechnet aus einer kleinen Keimzelle am Tiber eines der größten Weltreiche der Antike entstehen konnte? Wieso erblühte im Herzen Italiens eine Zivilisation, die den gesamten Mittelmeerraum überziehen und unterwerfen konnte? Ein Volk, das den Namen einer Stadt in die Welt trug und von Britannien im Westen bis zum heutigen Armenien im Osten besiedelte. Über 1000 Jahre lang prägten die Römer Europa. Mit ihrer Kultur, Sprache und Lebensart bis hinein in unsere Gegenwart. Ein Abbild ihrer Urmutter findet man zum Beispiel noch heute im Stadtbild von Köln.
Wir stehen hier zwischen dem Kölner Dom und dem Kölnischen Stadtmuseum, dem ehemaligen Zeughaus, an einem über 9 Meter hohen Pfeiler, auf dem oben eine Wölfin thront.
Die Historikerin Dr. Katrin Jaschke vom Kölner Museumsdienst zeigt auf eine knapp 110 Jahre alte Skulptur.
Diese Wölfin steht für eine bestimmte Geschichte. Sie ist nachempfunden der kapitolinischen Wölfin und deutet damit hin auf die Gründungssage Roms.
Die berühmte Sage von der Wölfin, die am Ufer des Tiber zwei ausgesetzte Menschenkinder findet und säugt, Romulus und Remus. Ein Hirte zieht die Zwillinge groß, doch die Brüder geraten in Streit, wegen einer Stadtmauer.
Wir stehen direkt auf der römischen Stadtmauer. Das hat durchaus einen Sinn, denn der Streit der beiden entzündete sich ja daran, wer eine Stadt gründen darf und vor allen Dingen, wer die Stadt benennen darf.
Der Hamburger Historiker Dr. Cornelius Hartz kennt den antiken Kriminalfall am Tatort Stadtmauer.
Romulus war schon so schlau, seinen Ministädtchen mit einer Art Stadtmauer zu umgeben. Nun war diese Mauer genauso niedrig, wie der Ort noch klein war. Und sein Bruder Remus hat sich darüber lustig gemacht und sprang nun über diese Stadtmauer rüber. Was natürlich Romulus die ganze Sinnlosigkeit dieser Mauer aufzeigte. Aber der aufbrausende Romulus erschlug daraufhin seinen Bruder und rief aus, so soll es in Zukunft jedem ergehen, der meine Mauer übersteigt.
Die Mauern Roms sind heilig und wehrhaft. Wer auch immer sie angreift, erntet den Tod. Das ist die militärische Seite des Mythos. Die andere ist tierisch. Rom ist stark, wachsam und fürsorglich. Wie eine Wolfsmutter. Botschaften, die Legionäre mit in die Welt tragen, bis nach Köln.
Da müssen wir ganz genau hingucken, weil das Stück ist nur 5 cm groß.
Katrin Jaschke zeigt in eine Vitrine im Römisch-Germanischen Museum. Dort liegt ein verrostetes Objekt aus dem 1. Jahrhundert.
Es ist ein Beschlag aus Bronze und auf diesem Beschlag, der früher ein Gürtel geziert hat, kann man erkennen die römische Wölfin und im oberen Bildfeld dann noch ein Eber und einen Bären. Die Wölfin beschützt die beiden Knaben vor den wilden Tieren, aber Eber und Bär, die könnten auch stehen für einmal die Kelten und einmal die Germanen. Ernstzunehmende Gegner.
Eine Geschichte, um sich selbst zu vergewissern und zu stärken. Wer sind wir? Woher kommen wir? Wer war die Henne und wo lag das Ei ursprünglich? Wer antworten will, der muss den ganzen Mythos lesen. Und er beginnt mit dem Fall Trojas.
Also der Held Aeneas kam aus dem brennenden Troja auf seine Irrfahrt irgendwann nach Italien, traf da auf den König Latinus, der über Latium herrschte. Der König forderte Aeneas zuerst zum Kampf heraus, dann schlossen sie aber Frieden und er bekam die Tochter von Latinus, die Lavinia, zur Frau, mit der er einen Sohn zeugte, der dann die Stadt Alba Longa gründete.
Die Geschichte hätte so friedlich weitergehen können, aber
mehrere Generationen später hatte die Stadt Alba Longa einen König namens Numitor, der von seinem Bruder Amulius gestürzt wurde. Und die Tochter von Numitor namens Rea Silvia wurde von dem Bruder, also ihrem Onkel, zur Vestalin gemacht. Die Priesterinnen der Göttin Vesta mussten keusch bleiben ein Leben lang.
Die Geschichte wäre hier zu Ende gewesen, wenn nicht der Kriegsgott persönlich und gewalttätig eingegriffen hätte.
In der Tat, denn der Gott Mars, der Kriegsgott der Römer, kam zu Rhea Silvia, vergewaltigte sie und so war sie schwanger mit Zwillingen. Und als sie die zur Welt brachte, war Amulius natürlich überhaupt nicht erfreut, befahl, die beiden umbringen zu lassen, aber der Scherge, der dafür zuständig war, der hatte Mitleid und setzte die beiden Zwillinge, Romulus und Remus, in einem Weidenkörbchen auf dem Tiber aus.
Und die beiden wären sang- und klanglos ertrunken, wenn nicht ein schützender Baum am Ufer gewesen wäre.
Ein in Rom auch ganz berühmter Feigenbaum, an dem sich dieses Körbchen verhedderte, sodass die beiden Zwillinge an Land krabbeln konnten und dort wurden sie von einer Wölfin gesäugt. Wobei man sagen muss, schon die antiken Historiker sind sich da nicht ganz einig, ob es sich wirklich um eine Wölfin handelte oder nicht vielmehr um eine Frau eines Hirten. Denn im Lateinischen ist das Wort Lupa, also Wölfin, auch das Synonym für Hure. Und die Frau des Hirten soll einen etwas liederlichen Lebenswandel gehabt haben. Nun, wie dem auch sei, der Hirte und seine Frau, der Hirte hieß Faustulus, nahm die beiden Zwillinge auf in sein Haus und zog sie groß.
Gerade erwachsen erschlagen Romulus und Remus ihren Großonkel, diesen Thronräuber Amulius, und kommen auf die gewagte Idee, eine eigene Stadt zu bauen.
Kaum hatten sie entschieden, eine einzige Stadt zu erbauen, als sie schon wegen des Ortes in Streit gerieten.
So liest sich das aus der Feder des römischen Dichters Plutarch.
Romulus wollte die Stadt auf dem Palatin erbauen, Remus dagegen bestimmte dazu einen festen Platz auf dem Aventin.
Ein göttliches Vogelzeichen soll den Streit der Brüder entscheiden, doch die Zahl der gesichteten Geier ist nicht eindeutig.
Und als Romulus einen Graben aushob, der die Mauer umgeben sollte, spottete Remus nicht nur über die Arbeit, sondern mühte sich auch, sie zu behindern. Zuletzt sprang er sogar mit einem Satz über den Graben.
Der Rest ist bekannt, nur nicht, wie man diesen abenteuerlichen Mythos aus brutalem Brudermord, göttlicher Vergewaltigung und tierischen Wundern ganz genau datieren kann. 753.
Diese Zahl 753 ist ja noch gar nicht so alt. Also das Universalgenie Varro, der um 100 vor Christus zur Welt kam, der hat eben mal gerechnet.
Und
hat sich auf den alexandrinischen Gelehrten Eratosthenes berufen.
Und der?
Und der hat eben die erste kritische Chronologie der griechischen Geschichte aufgestellt.
Ja.
Der hat also eine Chronologie geschaffen, die auf den Siegerlisten der Olympischen Spiele basierte. Und für die Geschichte, bevor es die Olympischen Spiele gab, da hat er eine Liste spartanischer Könige gehabt.
Und?
Anhand dieser Liste konnte er den Trojanischen Krieg datieren.
Auf?
Auf 1193 bis 1183 vor Christus.
So. Fehlt nur noch eine einfache Subtraktion. Ziehen wir von 1193 einfach 440 Jahre ab, dann landen wir bei 753. Und warum 440? Weil so lange eine durchschnittliche Seelenwanderung dauert. Und darum muss es sich ja handeln, wenn Aeneas als Romulus wiedergeboren wird.
So.
Alles klar?
Wir sind noch gar nicht auf den 21. April gekommen, ne?
Also?
Also der 21. April war traditionell in Rom das Hirtenfest, was ja sehr schön dazu passt, dass die Romulus und Remus vom Hirten aufgezogen wurden. Das waren die Palilia. Wahrscheinlich ging das zurück auf die Göttin Palis. Und die wiederum brachte man volksetymologisch mit dem Hügel Palatin in Verbindung, wo Romulus und Remus damals großgezogen wurden.
So kommt also das Datum zustande. 21. April 753.
Ich war sicher nicht dabei.
Der Historiker Dr. Michael Sommer glaubt an kein Ei.
Also dieses Datum 753, das ist wirklich im Grunde genommen reine Spökenkickerei. Wir haben es eher sicherlich mit einer Stadtwerdung als mit einer Stadtgründung zu tun. Rom ist nicht über Nacht gegründet worden.
Im Anfang sind nur armselige Hütten, tatsächlich auf dem Hügel Palatin, gebaut von einigen Dutzend Latinern, von Siedlern, die Ziegen halten und Getreide pflanzen. Hirten sind also tatsächlich dabei. Aber kaum etwas deutet darauf hin, dass hier einmal das Herz eines Weltreiches schlagen wird, bis auf die gute Lage nahe an einer wässrigen Lebensader.
Mitten im Tiber befindet sich dort eine Insel, auch heute noch. Da ist eben eine Tiberquerung möglich und über diese Tiberfurt verlief eine der Haupthandelsstraßen, die das bereits ziemlich entwickelte Etrurien mit Süditalien verband, wo Griechen gesiedelt hatten, wo es also auch eine städtische Zivilisation gab. Und jetzt wird Rom die Brücke zwischen diesen beiden Zivilisationen. Und wir wissen ja, wo Handel und Wandel rege sind, da gewinnt auch städtisches Leben relativ schnell an Fahrt. Und so war das auch in Rom.
Die jungen Siedler sind neugierig auf Wissen und Technologie ihrer Nachbarn, die sie nach eigenen Bedürfnissen weiterentwickeln. Von den Etruskern zum Beispiel lernen sie Mauer- und Straßenbau sowie die Entwässerung. Damit legen sie die Fiebersümpfe zwischen den Hügeldörfern trocken und machen sie bewohnbar. Etwa um 600 vor Christus entsteht dann die Cloaca Maxima, eine ausgedehnte Kanalisation, darüber das Forum Romanum als Zentrum. Aus den jungen Mauern heraus erwächst ein Netz aus gut befestigten Straßen für schnellen Handel und äußerst mobiles Militär. Das Erfolgsrezept, sagen die einen.
Man habe sozusagen aus einem Komplex, sich verteidigen zu müssen, eine besonders aggressive Form des Expansionismus entwickelt.
Nach dem Motto, bevor wieder jemand über unsere Stadtmauer springt, greifen wir lieber an.
Es gibt andere, die sprechen von einer Art Wirtschaftsimperialismus. Also den Römern habe das geradezu im Blut gelegen.
Und was meint Michael Sommer selbst?
Die Römer waren Genies der Machttaktik. Sie waren im Grunde genommen nicht brutaler, nicht militaristischer, nicht grausamer als ihre Nachbarn auch. Da galt überall das Recht des Stärkeren. Die Römer hatten einen riesigen Vorteil. Sie waren sozusagen Integrationsweltmeister.
Auch das steckt bereits im Mythos. Cornelius Hartz?
Ja, das stimmt. Also Aeneas ist ja auch Flüchtling aus Troja, der in Latium aufgenommen wird und dann ja sogar die Tochter des Königs heiraten darf. Das war etwas, was in Athen zum Beispiel undenkbar gewesen wäre. Und da kam man auch nicht so ohne weiteres von außen rein. Und das war in Rom eben ganz anders. Also Rom war von vornherein ein Multikulti-Staat.
Sie haben das Recht, zu ihrer Stadt dazuzugehören, denjenigen, die sie unterworfen haben, verliehen. Und dadurch gehörten dann diejenigen, die vielleicht in der ersten Generation Opfer der römischen Expansion waren, in der zweiten und dritten Generation bereits zu den Gewinnern.
Vielfalt als Erfolgsrezept, verbunden mit einer zentralen Forderung, unbedingte Loyalität zu Rom und zu seinen Gesetzen. Integriere und herrsche. Auch sozial ist dieses Prinzip reizvoll, trotz aller Hierarchie, meint der Historiker Michael Sommer.
Also im Prinzip kann jeder von ganz unten nach ganz oben kommen. Sie können, wenn Sie Sklave sind und Ihren Job gut machen und Ihr Herr Sie freilässt, dann sind Sie römischer Bürger, wenn Ihr Herr das war. Eine immerhin so realistische Option, dass es sich lohnt, das Spiel der Römer mitzuspielen.
Im Jahr 475 nach Christus ist dann das Spiel der Römer aus. Und es endet nach über 1000 Jahren kontinuierlicher Staatlichkeit, wie es begonnen hat, mit einem Romulus auf dem Thron. Doch anders als der Gründer und Brudermörder ist der letzte Kaiser kein Krieger. Der schwache Junge ist gerade mal 15 Jahre alt. Das Reich, das sich einst über 9 Millionen Quadratkilometer erstreckt hatte, ist längst in zwei Teile zerfallen. Goten, Vandalen, Alanen und Hunnen sind von außen eingedrungen. Und nun setzt der Germanenfürst Odoaker seinen Fuß ungestraft über die Mauer und besiegelt den Untergang endgültig.
Wir sehen damit, dass so etwas wie Globalisierung, immer weitergehende Verflechtung zwischen unterschiedlichen Weltgegenden, dass das etwas ist, was nicht immer nur in eine Richtung laufen muss, sondern was am Ende reversibel ist. Ja, sie haben am Ende auch das Gegenteil davon, eine deutlich abnehmende Komplexität von Gesellschaft, auch einen markant und objektiv abnehmenden Wohlstand der Gesellschaft. Also nirgendwo steht geschrieben, dass Geschichte sich immer nur in eine Richtung entwickeln muss. Und dafür ist Rom vielleicht das beste Beispiel.
Im Zeitzeichen erinnerte Ralf Erdenberger an die Gründung von Rom am 21. April 753 vor Christus. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.